SWR 3, die Vormittagsshow mit Christian Theiss.
Plastik ist an sich eine schöne Sache. Zum Beispiel bleiben Lebensmittel mit Plastik länger frisch. Aber mittlerweile ist das ein großes Problem, weil es da landet, wo es nicht hin soll. In Flüsse und Meere, in Fische und Vögel und am Ende natürlich auch in uns Menschen. Wie leicht wäre es für uns Menschen, mit deutlich weniger Plastik zu leben? Das ginge durchaus, sagt der Mann, der die nächsten 2 Stunden bei uns sein wird. Das ist Andreas Köhler, Umweltforscher vom Öko-Institut in Freiburg. Herzlich willkommen erstmal hier.
Hallo und guten Morgen.
So, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig über Plastik geärgert?
Ja, über Plastik ärgert man sich eigentlich eher nicht, weil das ja eine sehr nützliche Sache ist. Aber es gibt immer wieder Erlebnisse, wo man in der Natur unterwegs ist. Zum Beispiel ich aus Freiburg an der Dreisam wandere und dort Plastiktüten im Gestrüpp hängen und Plastikflaschen im Gras liegen. Also das ist keine schöne Sache denn.
Und dass vor Ihnen eine Plastikflasche mit Wasser steht, gerade hier im SWR3-Studio, wie schlimm ist das?
Ja, man hätte da auch eine Glasflasche nehmen können, aber das Glas ist zumindest das richtige Glas.
Naja, das können ja unterhaltsame 2 Stunden werden hier mit uns.
Ich freue mich.
Wir freuen uns auch und Sie haben bestimmt Fragen. Wie können wir auf Plastik verzichten oder können wir das überhaupt? Ja, es ist vielleicht Zeit, sogar ganz auf Plastik zu verzichten. Alle Ihre Fragen, die Sie haben, gerne per Mail ins Studio auf swr3.de oder 07221 2011.
Lust auf gute Musik.
Wir wissen ja alle, dass wir etwas ändern müssen, aber wie machen wir das im Umgang mit Plastik? Plastik ist überall und bringt uns verdammt viel natürlich auch. Also Spielzeuge sind aus Plastik, Wasserrohre, Prothesen sind aus Plastik zum Beispiel. Es ist ein Material, stabil, beliebig formbar, lange haltbar. Aber die Menge an Plastik wird sich in den nächsten Jahren, in den nächsten 20 Jahren vermutlich auch nochmal verdoppeln. Was tun mit all dem Plastik? Andreas Köhler ist da, Umweltforscher aus Freiburg. Jürgen Strauch aus Funkstadt schreibt hier gerade. Also das Problem mit dem Plastik, ist da eigentlich alles gemeint oder nur der Verpackungsmüll? Welchen Anteil hat der Verpackungsmüll?
Also Verpackungsmüll hat natürlich einen großen Anteil an täglichen Leben, aber im gesamten industriellen Maßstab ist der Verpackungsmüll etwa 30-40%, zumindest für Konsumerverpackungen. Es gibt daneben natürlich auch Verpackungen in der Industrie und dabei gibt es auch dann Verpackungen aus anderen Materialien natürlich.
Sonja Schober aus Bad Kreuznach zum Beispiel, die hat uns geschrieben und sagt, ich versuche jeden Tag Plastik zu vermeiden und ärgere mich jeden Tag erneut darüber, dass die Hersteller alles in Plastik verpacken dürfen. Ja, ein Brett aus dem Baumarkt zum Beispiel. Warum ist das in Plastik eingeschweißt? Ja? Warum schafft es eine italienische Nudelmarke, die Nudeln in Kartons zu packen und alle anderen Nudelhersteller nicht? Herr Köhler, wissen Sie es?
Das ist natürlich auch zum Teil dem Marketing geschuldet. Dann möchten sich die Hersteller unterschiedlich präsentieren mit ihren Produkten. Kunststoffe haben einfach den Vorteil, dass sie das Produkt sehr gut schützen. Also bei Nudeln, dass zum Beispiel die Nudeln da drin nicht feucht werden. Mhm. Aber natürlich hat das auch den Vorteil, dass man sie sieht. Denn transparente Kunststoffe erlauben natürlich einen Blick ins Innere. Das könnte einer der Gründe sein, warum manche Hersteller sich dafür entscheiden, Lebensmittel in Plastik zu verpacken.
Also Sonja möchte, dass vor allem die Industrie mehr in die Verantwortung genommen wird und gar nicht wir Verbraucher.
Ja, es ist natürlich leicht, auf andere Akteure zu zeigen, aber letztendlich sind wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten auch da in der Verantwortung zu entscheiden im täglichen Leben, ob wir jetzt eine verpackte Ware kaufen oder etwas Unverpacktes. Und oft ist es etwas bequemer, sich eine verpackte Lebensmittelware zu kaufen. Und das spart etwas Zeit.
Ja gut, aber oft muss ich ja auch dann lange suchen, bis ich eine unverpackte Ware dann auch finden kann. Das kostet mich wieder Zeit, ich muss vielleicht wieder ins Auto steigen, verbrauche wieder so ein bisschen Benzin. Also da habe ich es doch eigentlich als Verbraucher gar nicht in der Hand. Aber wenn der Anbieter, wenn der das gar nicht erst dürfte, mir das in Plastik anzubieten, dann würden wir doch Fortschritte machen.
Ja, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Kunststoffe zu verbieten. Aber wie gesagt, als Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir auch die Möglichkeiten, unverpackt einzukaufen. Zum Beispiel auf dem Wochenmarkt kann man unverpackten Salat kaufen, unverpackte Gemüse und Kartoffeln, zum Beispiel ohne eingeschweißte Folie. Aber es ist eine Bequemlichkeit. Man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit und man muss sich etwas mehr organisieren, um diese Supermärkte auch dann aufzusuchen, die verpackungsfrei anbieten, zum Beispiel Unverpacktläden.
Also ich sehe schon, Sie wollen einfach wirklich fast ausschließlich uns Verbraucher nur hier in die Pflicht nehmen. Also gegen die Anbieter sagen Sie eigentlich nichts, oder? Oder dass der Gesetzgeber einfach Plastikverpackungen verbietet?
Ja, Verbote sind einfach unpopuläre Maßnahmen und es gibt immer wieder Kritik, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, dass Dinge einfach verboten werden. Denken wir an das Glühlampenverbot vor ein paar Jahren, das die EU aus Energiespargründen umgesetzt hat. Da gab es massive Kritik daran. Inzwischen gibt es natürlich auch auf EU-Ebene wieder Pläne, bestimmte Kunststoffe, vor allem Einwegkunststoffe, aus Konsumprodukten zu verbieten. Das sind zum Beispiel Einweggeschirr aus Plastik, Plastikteller oder Plastikgabeln. Oder die berühmten Strohhalme, die man auch nur einmal zum Trinken benutzt. Diese sollen tatsächlich auf dem Markt verboten werden. Und man kann sich dann als Verbraucher dann auch entscheiden, andere Produkte zum Beispiel als Pappe zu verwenden.
Andreas Köhler, bis kurz vor 12 heute bei uns hier in SWR 3. Umweltforscher aus Freiburg. Und Chantal Schenk hat uns noch geschrieben auf Facebook. Ich habe vor kurzem plastikfreie Zahnbürsten bei einem großen Online-Versand gekauft. Sie kamen dick in Plastik verpackt.
Super. Homegrown Alligator, see you later.
Was machen wir mit dem ganzen Plastik, in dem die Welt und wir alle ersticken? Sigrid aus Selters hat eine Frage an unseren Experten Andreas Köhler, Umweltforscher aus Freiburg. Sigrid.
Hallo.
Hallöchen.
Ja, ich bin gerade dabei, meine Spülmaschine auszuräumen und die ganze Spülmaschine ist voller Einwegdosen, also Tupperware-Dosen, um das jetzt mal beim Namen zu nennen. Da sind Tiefkühlwaren drin gewesen. Ich kaufe immer große Mengen Fleisch für meine Hunde, die ich dann klein portioniere, die ich dann über mehrere Tage hinweg dann verfüttere. Ich frage mich, ist es für die Umwelt insgesamt verträglicher, wenn ich dieses Fleisch in Einwegplastikdosen verpacke und die dann wegwerfe? Oder ob ich meine Spülmaschine dann immer zustopfe mit Plastikdosen und damit die Umwelt belaste mit dem Spülmittel und dem Wasserkreislauf, den ich zusätzlich belaste.
Guck mal, das ist ein Abwägen, das hier wichtig ist.
Genau.
Andreas Köhler, was sagen Sie dazu?
Ja, ich denke, da haben Sie schon den Finger auf den wunden Punkt gelegt. Es gibt immer Zielkonflikte, so nennt man das, wenn man abwägen muss zwischen einem Umweltnutzen auf der einen Seite und einem Umweltnutzen auf der anderen Seite, aber auch um mögliche Umweltbelastungen dann in Betracht zu ziehen. In diesem Fall, denke ich, ist die Nutzung von Mehrweg-Tupperdosen durchaus sinnvoll, auch wenn man dann natürlich für den Spülvorgang in der Spülmaschine mehr Energie verbraucht. Aber ich denke, dass es sicher sinnvoll ist im Sinne der Plastikvermeidung, wenn man einfach diese Lebensmittel oder dieses Hundefutter in dem Fall in Mehrwegverpackung verpackt und die dann einfach immer wieder benutzen kann.
Ich überlege mir halt auch mit dem ganzen Spülzeug und den Chemikalien, die dann in der Umwelt landen oder ich weiß nicht, im Wasserwerk, ob die dann aufbereitet werden können. Und ich denke halt auch dann wieder weitfristig, das Wasser landet dann vielleicht in den Flüssen, irgendwann vielleicht dann auch in den Meeren. Die Duftstoffe, die Chemikalien belasten dann ja vielleicht auch die Fische und die Meerestiere, die sich dort befinden. Ich weiß halt die ganzen Wege leider nicht.
Herr Köhler, was passiert denn ganz mit dem Spülmittel aus der Geschirrspülmaschine?
Genau, also das geht in die Abwasserkanalisation. Und wenn Sie in einer Stadt wohnen oder auch in Deutschland, eigentlich überall sind alle Haushalte inzwischen an eine Abwasserreinigung angeschlossen, die diese Spülstoffe, die Detergenzien, aber auch die Parfüme zum großen Teil abbaut. Sie können aber im Supermarkt, wenn Sie einkaufen, auch darauf achten, dass Sie eben ein ökologisch abbaubares Spülmittel verwenden und dann entsprechend auch dadurch etwa einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten.
Naja, ich kaufe nur Pulver, was im Papierbehälter ist und nicht die Tabs, die da einzeln immer verpackt sind mit diesem Plastikmüll.
Stimmt,
immerhin
die
etwas.
Die sind ja auch wieder verpackt in Plastik.
Ja. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich bemühe mich, mehr kann ich nicht tun. Die Antwort hat mir weitergeholfen, dann werde ich weiterhin auf die Mehrwegdosen setzen.
Wunderbar. Herr Köhler, jeder einzelne Dankeschön. Mensch, der sich bemüht, so wie Sigrid, der macht Sie glücklich, ne? Und zufrieden. Ja, und irgendwann werden wir die Plastikflaschen im Studio auch abschaffen. Es ist ein Vormittag, an dem wir auch mit einigen Mythen vielleicht mal aufräumen können. Zum Thema Plastik gibt es ja Behauptungen zum Beispiel wie: Papiertüten sind in jedem Falle besser als Plastiktüten. Andreas Köhler, Umweltforscher. Stimmt das so?
Naja, also auch hier gibt es natürlich einen kleinen Haken daran. Papiertüten werden natürlich aus Zellulose gemacht. Zellulose entsteht aus Holz. Das heißt, für jede Papiertüte muss auch ein Baum abgesägt werden. Und natürlich ist eine Papiertüte bioabbaubar. Das heißt, sie liegt nicht 60 Jahre am Strand, sondern sie kompostiert dann innerhalb von ein paar Wochen. Aber es ist natürlich eine Ressourcenfrage. Wir brauchen dazu Holz und für Holz werden Wälder abgeschlagen.
Und dennoch würden Sie jederzeit eine Papiertüte kaufen, wenn Sie nichts zum Tragen haben.
Genau, also ich würde auch zur Papiertüte greifen, aber noch besser ist, ich bringe meine eigene Tüte mit aus Papier oder Plastik. Aber wenn man sie mehrfach verwendet, kann man sehr viel Ressourcen einsparen.
Weitere Ratschläge, wie wir unser Plastik sparen können, Alternativen dazu im Laufe des Vormittags noch. Unser Gast in SWR 3 heute Vormittag, der Umweltforscher Andreas Köhler vom Öko-Institut in Freiburg. Und auch er ist natürlich entsetzt über Bilder, die wir sehen, von Schildkröten, die sich in Plastik verfangen, von Walen, deren Magen eine einzige Müllhalde ist. Können wir eigentlich daran noch etwas ändern oder reagieren wir nicht eigentlich viel zu spät?
Ja, leider ist der Schaden ja schon eingetreten. Das sehen wir an diesen Bildern, die wir auch in den Medien immer wieder sehen. Es ist aber immer besser, spät als niemals damit anzufangen. Klar. Und ich glaube, dass wir noch eine Chance haben, hier den Plastikmüll im Meer zu verringern, wenn wir jetzt einfach weniger verbrauchen. Mhm. Das, was jetzt schon im Meer ist, wird sich sehr schwer wieder daraus entfernen lassen.
Aber sind wir denn überhaupt das Problem? Also ich weiß, ein Drittel des Verpackungsmülls gerät unkontrolliert in die Umwelt und in die Meere, vor allem aber in Südostasien. Da ist es, glaube ich, ganz krass. Und ein Fünftel des Plastikmülls stammt ja aus der Schifffahrt, aus der Fischerei zum Beispiel. Machen wir eigentlich den Unterschied, wir Deutschen?
Also ich denke, wir können den Unterschied machen, denn wer, wenn nicht wir, sind denn ein Drücker? Wir verbrauchen Produkte, die in Plastik eingepackt sind und die werden auch irgendwo hergestellt und vielleicht auch in Südostasien. Auf der anderen Seite sind viele der Verpackungsabfälle, die wir in den gelben Sack stopfen, natürlich auf dem Weg nach Südostasien und werden dort nochmal weiter rezykliert und die Reststoffe dann gelangen vielleicht dort ins Meer, aber trotzdem sind sie bei uns erzeugt worden. Also wir sind ganz klar in der Verantwortung, wir hier in Deutschland.
Also vieles von dem geht nach Südostasien, was bei uns im gelben Sack landet.
Ja, seit Anfang 2018 hat die chinesische Regierung einen Importstopp verhängt für unsortierte Plastikabfälle. Mhm. Und das bringt jetzt die deutsche Recyclingwirtschaft ganz stark in Schwierigkeiten, weil bisher ein großer Anteil der nicht hier recycelbaren Kunststoffe nach China exportiert wurden als Rohstoff. Aber das ist jetzt vorbei und daran sehen wir, dass wir uns hier ein bisschen in Wohlgefallen gewogen haben. Wir klopfen uns selbst auf die Schulter und sagen, wir Deutschen sind die Recycling-Weltmeister. Aber in Wirklichkeit wurden auch einfach sehr viele Mengen an unsortierten Kunststoffabfällen nach China exportiert. Mhm. Das gilt dann auch als recycelt, weil die Chinesen dann einen Teil davon auch rezykliert haben. Mhm. Aber ein großer Teil davon ist eben auch nicht rezyklierbar. Und das ist vielleicht das Material, was dann im Ozean schwimmt.
Benjamin möchte wissen per WhatsApp hier, gibt es nicht die Möglichkeit, aus Algen Kunststoffe als Verpackungsmaterial zu machen oder Hanf zu nutzen?
Ja, das sind biobasierte Kunststoffe. Man kann aus Algen tatsächlich Kunststoffe herstellen durch chemische Synthese. Man muss allerdings dabei auch im Blick behalten, dass eben jedes Material irgendwo herkommen muss. Und biobasierte Rohstoffe werden natürlich auch in der Landwirtschaft hergestellt, zum Beispiel aus Zuckerrohr oder aus Mais oder in dem Fall aus Algen. Und diese müssen irgendwo angebaut werden. Dafür gibt es Produktionsketten, man braucht Fläche, man braucht Wasser. Und das sind alles knappe Güter, die auch in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland biobasierte Kunststoffe verwenden wollen, dann steht das in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion in anderen Ländern.
Also, wie man es dreht und wendet, es bleibt schwierig und letztendlich läuft alles zurück auf uns, den einzelnen Menschen, der so einiges tun kann. Aber vieles, was wir noch gar nicht erwähnt haben, tun wir aber gleich noch. Fragen an den Umweltforscher heute Vormittag zum Thema Plastik hier in SWR 3. Andreas Köhler ist bei uns aus Freiburg vom Öko-Institut dort. Und Robert Besau aus Hanau fährt LKW, ist außerdem Kunststoffverwerter. Und er findet aber, Plastikflaschen haben durchaus einen Vorteil. Auch wenn sie natürlich von Ihnen nicht gesehen werden, aus verständlichen Gründen. Robert.
Ja, die Plastikflaschen sind ja mal erfunden worden als Alternative zu Glas, weil Glas ist erheblich schwerer als Plastik. Und die großen Mineralbrunnen haben ja auch das Mehrwegsystem mit den PET-Flaschen. Es werden ja nicht alle PET-Flaschen in den Automat gesteckt, dann im Supermarkt und gepresst und dann zu Pullovern verarbeitet oder sonst was. Es gibt ja das Mehrwegsystem. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ein ganzer LKW mit Glasflaschen, was der für ein Gewicht hat und was der dann für einen Sprit benötigt und Reifenabrieb und so weiter und so weiter und das ganze Handling, haben die PET-Flaschen schon ihre Berechtigung, finde ich. Und das ist eigentlich meine Anmerkung dazu.
Herr Köhler.
Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Kunststoffflaschen haben einfach unbestreitbare Vorteile. Sie sind leicht, das hatten Sie genannt, sie sind unzerbrechlich und trotzdem sind sie einfach im Müll zu finden. Natürlich sind die PET-Flaschen so ein bisschen die Sahne, die auf dem Abfallberg schwimmt. Das ist ein leicht recycelbares Material. Das kann man auch im Mehrwegsystem sehr gut wieder erfassen. Es gibt allerdings dann eben auch andere Kunststoffmaterialien im Verpackungssektor, der sich eben schlechter recyceln lässt. Und das große Problem beim Recycling sind vor allem die inhomogenen Materialien. Es gibt eine große Vielfalt an Kunststoffwerkstoffen. Ja. Die Polymere unterscheiden sich und im Abfall sind sie alle vermischt. Und das lässt sich einfach sehr, sehr schwer wieder auseinandersortieren. Bei PET-Flaschen funktioniert das Recycling, zumindest in Deutschland. Mhm. Das ist im europäischen Ausland schon ganz anders und weltweit auch nicht sehr gut gelöst. Aber es geht schon bei der Wurstverpackung los oder bei anderen Tüten, die für Materialien verwendet werden, die einfach dann aus mehreren Werkstoffen bestehen.
Es sind Verbundfolien dann. Ja. Eine Chipstüte ist innen mit Aluminium bedampft. Ja.
Also ich verstehe das richtig. Also Plastikverpackung ist eben nicht gleich Plastikverpackung. Es gibt schlechte Plastikverpackung, aber es gibt auch ganz schlechte Plastikverpackung.
Ja, wenn man so sagen möchte. Also ich denke, es gibt vor allem diese Verbundmaterialien, Sie nannten die Chipstüte, auch eine Kaffeetüte ist einfach ein Materialverbund, der sich eigentlich nicht materiell recyceln lässt. Den kann man dann nur noch verbrennen. Und wenn er im Umwelt landet, zersetzt er sich auch nicht. Also eine Lösung wäre hier natürlich eine Vereinheitlichung der Verpackungsmaterialien, dass man weniger Kunststoffwerkstoffe verwendet. Da ist auch die Industrie in der Pflicht, hierfür Lösungen zu finden.
Das nennt man dann Sortenreinheit, oder?
Sozusagen. Die Sortenreinheit steht über allem. Das ist das Zauberwort im Recycling.
Aber warum werden die Hersteller nicht darauf verpflichtet, auf Sortenreinheit zu achten? Denn das könnte man doch locker von denen verlangen, oder?
Ja, du sagst es. Das ist genau der Punkt. Die sollten verpflichtet werden.
Ja, also ich denke, da gibt es auch regulatorische Ansätze, hier Lösungen zu finden. Aber diese Verbundmaterialien haben auch einfach große funktionelle Vorteile. Mhm. Zum Beispiel die Chipstüte hat den Vorteil, dass sie Wasserdampf nicht durchlässt und dass die Chips dadurch knusprig bleiben. Das könnte man mit einem homogenen Kunststoffmaterial nicht so leicht realisieren oder man müsste die Chipstüte viel, viel schwerer machen. Dann hätte man auch wieder mehr Abfall. Also es sind immer auch, wie ich vorhin schon sagte, diese Zielkonflikte. Man hat funktionelle Vorteile und diese müssen abgewogen werden mit den Problemen, die man dann erzeugt. Und ich glaube, dass in vielen Fällen sich ein Alternativmaterial finden lässt, was besser recycelbar ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Frage, ob wir das überhaupt brauchen in der Form, wie wir es jetzt leben.
Was das sein könnte, zum Beispiel weitere Alternativen zu dem Plastik, wie wir es heute kennen, darüber sprechen wir gleich in der nächsten Stunde. Hier in SWR 3.
SWR 3, die Vormittagsshow mit Christian Thies.
Und dem Umweltforscher Andreas Köhler aus Freiburg. Und wir beschäftigen uns heute Vormittag mit der Frage, wie ist ein Leben mit weniger Plastik möglich? Es ist auf jeden Fall möglich. Wobei ganz vielen SWR3-Hörern, Herr Köhler, eines auffällt. Wie zum Beispiel Ingo aus Berg zum Beispiel. Warum ist die Biogurke in meinem Supermarkt in Kunststoff eingeschweißt und die normale Gurke nicht, ebenso Tomaten? Biotomaten in Plastiktüte, die normalen Tomaten, die gibt es lose.
Ja, das ist in der Tat ein absurdes Thema, wo ich mich auch jedes Mal drüber wundere und vor allem auch ärgere. Biosachen sollten ja eigentlich auch verpackungstechnisch bio sein.
Von der Philosophie her natürlich. Ja. Ne?
Fragen Sie am besten Ihren Supermarkt, warum das so ist. Es gibt vielleicht Gründe, wie zum Beispiel die Unterscheidbarkeit an der Kasse oder auch bestimmte Gründe, dass man es besser frisch halten kann oder weiter transportieren muss. Es gibt auf jeden Fall viele gute Gründe, das nicht in der Plastikverpackung einzupacken. Und ich glaube, da ist der Handel einfach auch in der Bringschuld, hier etwas zu tun.
Ja. Also die Bio-Gurke zum Beispiel, da könnte man Aufkleber drauf machen, Bio. Da wäre es doch eigentlich einfach. Bei Tomaten ist es vermutlich schwieriger. Wenn ich kennzeichnen will, diese Tomate ist Bio, ich kann ja nicht auf jede einzelne Tomate einen Aufkleber machen.
Ne? Ja, es gibt auch inzwischen technische Möglichkeiten, dass man zum Beispiel lasert und ein Bio-Zeichen auflasert. Da gibt es auch wieder bei den Konsumenten Skepsis, ob das nicht vielleicht dann auch den Geschmack beeinträchtigt. Ich glaube, das wäre eine pragmatische Lösung, das so zu tun. Und es würde einfach eine Riesenmenge Plastikmüll einfach einsparen.
Und lasern, weniger Geschmack durch Laser? Nein.
Bei einer Tomate wird es vielleicht ein bisschen eine Kruste erzeugen, aber bei einer Gurke, die man sowieso schält, ist das wahrscheinlich irrelevant.
Lust auf gute Musik.
Was tun gegen die Plastikflut? Darüber sprechen wir in SWR 3 heute Vormittag mit dem Umweltforscher Andreas Köhler, der kein Fan von Verboten ist. Ich stelle mir das eigentlich relativ einfach vor. Ich sage, Plastiktüten, wozu brauchen wir Plastiktüten? Lasst sie uns doch einfach verbieten. Nun sind sie kein Fan, weil Verbote unbeliebt sind einfach in der Bevölkerung. Aber was mich jetzt wirklich schockiert hat, ist, dass der Verbrauch von Plastiktüten um 3% noch gestiegen ist letztes Jahr. Wie kann das denn sein?
Ja, es sind einfach die Lebensgewohnheiten. Solange Dinge nicht verboten sind, werden sie benutzt. Mhm. Und ich sage, ich bin nicht ein Fan von Verboten, weil sie unpopulär sind, sondern weil es einfach die letzte Maßnahme ist, die zum Teil dann die Falschen trifft. Einfach etwas zu verbieten, ist einfach ein Schlag mit dem Holzhammer. Und ich denke, wir haben cleverere Möglichkeiten, um dem Kunststoffproblem Herr zu werden, indem wir schauen, was wir in unserem täglichen Leben tun können, welche Alternativen an Materialien und Verhaltensweisen wir haben.
Aber wir sind doch gar nicht intelligent genug, um das tatsächlich zu machen, was Sie möchten. Wir schaffen das doch nicht, wir Menschen.
Ja, das ist schon eine sehr trübe Aussage. Ich glaube, dass wir durchaus intelligent genug sind und wir müssen uns einfach dem Problem stellen. Also die Menschheit hat schon viele Probleme gelöst und wir werden auch hier bei dem Plastikproblem eine Lösung finden oder viele Lösungen. Es gibt wahrscheinlich nicht einfach die eine Lösung, sondern eine Vielzahl von Lösungen, die ineinander greifen müssen.
Also, es gibt natürlich Bemühungen. Wir haben unverpackt Läden, die werden immer mehr. Es gibt ja Supermärkte, die versuchen, gerade bei Bioprodukten auf das Plastik zu verzichten. Die Avocado zum Beispiel wird gerne belasert. Ne? Da wird das kleine Logo und Symbol per Laser angebracht und es wird auf Plastikaufkleber und Verpackung dort verzichtet. Wir brauchen aber mehr Lösungen, das reicht nicht. Ihr Institut in Freiburg, das Öko-Institut, das ist ja permanent auf der Suche nach diesen Lösungen. Was sind denn Ihre neuesten Ansätze?
Genau, wir suchen eben jetzt in einem aktuellen Projekt, das nennt sich Plastikfreie Welt, nach Lösungsansätzen. Was wäre, wenn wir auf Plastik verzichten würden? Können wir überhaupt in bestimmten Anwendungsbereichen wie Verpackungen oder auch Textilien, die ja auch aus Kunstfasern bestehen zum größten Teil, oder auch Autoreifen, können wir auf diese Kunststoffe verzichten und was wären die Konsequenzen? Wir möchten diesem Thema nachgehen in diesem Spendenprojekt. Das ist ein Projekt, was nicht von der Industrie finanziert wird und auch nicht aus Steuermitteln, sondern was tatsächlich von Spenden aus der Bevölkerung lebt. Und wir suchen nach Antworten, die bisher nicht reflektiert wurden bzw. zu kurz gekommen sind. Keine technokratischen Antworten, sondern tatsächlich lebenspraktische Möglichkeiten, was wir alle als Gesellschaft tun können.
Haben Sie welche gefunden schon?
Nein, wir sind gerade erst am Anfang dieses Projektes. Ja. Wir suchen natürlich schon auf verschiedenen Wegen nach Möglichkeiten, aber wir sind auch angewiesen auf frische Ideen aus der Bevölkerung, hier von den Hörerinnen und Hörerinnen des SWR 3. Also wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie auch auf unserer Homepage, den öko.de, also OE mit Umlaut öko.de, auch unser Projekt besuchen. Dann können Sie auch, wenn Sie möchten, eine kleine Spende uns geben, damit wir mit dem Projekt vorankommen. Vor allem aber auch können Sie uns Ihre Ideen zusenden. auf info@öko.de per E-Mail.
Ja, wir verlinken das Ganze auch auf swr3.de. Ja. Das lässt sich ja viel einfacher merken noch.
Genau, also wir möchten auf jeden Fall nicht immer nur die Antwortlieferanten sein, sondern wir begeben uns hier in diesem Forschungsprojekt auch in die Rolle des Fragenden.
Ja, also nicht immer nur der Oberlehrer, ne? Das war Ihnen auch wichtig, dass Sie nicht immer nur der Oberlehrer sind heute Vormittag, sonst kommen Sie hier ganz schlecht weg, ja, als Badender.
Wir als Forscher sind es ja gewohnt, ja, Fragen zu stellen. Das ist das Wichtigste in der Forschung, dass wir nicht einfach nur Antworten fertig verpackt liefern, vielleicht noch in Plastik, sondern dass wir vor allem die Fragen auftun und Fragen stellen, die bisher zu kurz gekommen sind. Das ist unser Anliegen in dem Projekt Plastikfreie Welt.
Nun ist es für Sie auch wichtig, dass Sie als Forscher auch mit einer Idee mal auf den Tisch kommen. Wann saßen Sie denn mit den Kollegen mal zusammen und welche Idee haben Sie einfach mal auf den Tisch geworfen, wo man weitermachen könnte?
Ja, wir haben einfach geschaut, was können uns die Kunststoffe an Vorteilen bringen und wie können wir die Vorteile auch anders erlangen. Also zum Beispiel bei Kunstfasertextilien, die ja auch aus Polyester bestehen zum Beispiel oder Polyamiden. Wie können wir diese ersetzen? Da sind andere Materialien natürlich möglich.
Also so Outdoor-Kleidung zum Beispiel.
Outdoor-Kleidung ist eine der wichtigsten Anwendungen für Kunstfasertextilien, Sporttextilien. Die haben einfach unbestreitbare Vorteile. Sie sind atmungsaktiv, sie trocknen schnell. Aber sie sind natürlich auch wieder nicht abbaubar, wenn sie in die Natur gelangen. Und das ist ein Teil des großen Problems.
Und wie kann man sie ersetzen?
Ja, man kann einfach schauen, dass man vor allem Textilien länger benutzt. Nicht einmal benutzt und dann nach kurzer Zeit, nach 2-3 Mal Tragen wegwirft, sondern dass man diese Textilien tatsächlich ein langes Leben gönnt und immer wieder verwendet. Dann braucht man in einem 10-Jahres-Zeitraum vielleicht nicht 3 Outdoor-Jacken, sondern bloß eine. Und dann hat man schon 2 gespart. Und ich denke, das ist ein großer Beitrag, dann, den man als Konsument oder Konsumentin auch leisten kann.
Das sagen Sie mal den Fußballprofivereinen, die jedes Jahr wieder neue Trikots bringen. Ja, mit diesen Kunststoffen, die natürlich auch drin sind, weil sie den Schweiß ganz gut abfedern und so weiter. Ja, wenn die nur alle 5 Jahre zum Beispiel ein neues Trikot auf den Markt werfen, da würden wir schon mal wieder ein bisschen was sparen.
Also ich denke, Vereine, Sport, das ist hat eine große Vorbildfunktion und diese Vorbildfunktion sollte auch genutzt werden. Da sind sich vielleicht die Vereine gar nicht dessen bewusst. Aber ich glaube, man könnte da einiges tun, um die Lebensdauer von Textilien zu verlängern. Und das gilt auch für viele andere Kunststoffprodukte, die wir einfach kaufen, einmal, zweimal benutzen und dann wegwerfen.
Ein großes Problem, das sind auch Mikroplastiken, die zum Beispiel in Cremes drin sind. Da, wo wir sie eigentlich gar nicht vermuten, wenn wir uns nicht damit näher beschäftigen. Wie dramatisch die sind und ob es da wirkliche Alternativen gibt, damit die Creme sich auch leicht streichen lässt. Darüber sprechen wir gleich noch hier in SWR 3. Es sind die großen Plastikteile, über die wir überwiegend gesprochen haben heute Vormittag. Plastik, der im Müll landet oder in Tieren. Um da nochmal so ein Bild zu nennen. Schildkröten verwechseln zum Beispiel Plastiktüten auch mit Quallen, die sie normalerweise essen. Gehen daran zugrunde. Seevögel verhungern, weil sie sich mit dem Plastik im Bauch satt fühlen. Zum Beispiel, das sind so 2 Beispiele. Und ich habe gelesen, Herr Köhler, Umweltforscher aus Freiburg, wenn das so weitergeht, dann werden 2050 alle Meeresvögel Plastik im Magen haben.
Das haben sie wahrscheinlich jetzt schon.
Also, haben sie jetzt schon?
Also fast alle Organismen. Ob es nun jeder Einzelne ist, weiß ich nicht. Aber es sind inzwischen fast in allen Wasserorganismen Mikroplastikpartikel gefunden worden. Mhm. Wie weit denn das schadet, ist noch nicht klar. Also es gibt auch noch viele Wissenslücken.
Mhm. Das sind die Tiere auf jeden Fall. Jetzt landet aber, und das hören wir in letzter Zeit ja auch verstärkt, Plastik in Form von Mikroplastiken auch in uns Menschen. Das sind also Plastikteile, die sind kleiner als 5 Millimeter. Die haben wir auch in Kosmetikartikeln, in Peelings. Wie dramatisch sind diese Mikroplastiken für unsere Gesundheit?
Na, ich denke, für uns Menschen, wir sind relativ robust gebaut. Mhm. Ich denke, da geht das Mikroplastik relativ unproblematisch durch die Verdauung und wird wieder ausgeschieden und landet dann aber eben in der Kläranlage und wird in den Kläranlagen oft nicht zurückgehalten, beziehungsweise landet dann als Klärschlamm auf den Feldern. Also alle Mikroplastikpartikel, die wir in unserem täglichen Leben freisetzen, gewollt oder ungewollt, landen irgendwann in der Umwelt und im Zweifelsfall auch nach der Kläranlage als Klärschlamm auf den Feldern. Dann sind sie wieder in den Nahrungsanbauregionen und werden dann in den nächsten Kreislauf geschleust. Das ist das Fatale an dem Mikroplastik. Man sieht es nicht. Es ist eigentlich geschmacklos und trotzdem ist es überall da. Und in der Umwelt richtet es wahrscheinlich sehr große Schäden an. Also vor allem Mikroorganismen, die es aufnehmen, kleine Tierchen im Boden, die dann am Anfang der Nahrungskette stehen und von größeren Tieren gefressen werden. Und so reichern sich diese Mikroplastikpartikel in der Nahrungskette an und landen dann zum Beispiel als Fisch bei uns wieder auf dem Teller.
Die sind in Cremes ja auch zum Beispiel drin. In Hautpeelings sind sie drin. Woran erkenne ich, dass in meiner Creme Mikroplastik drin ist?
Ja, es ist eben oft gar nicht so leicht erkennbar, weil diese Mikroplastik eben tatsächlich klein sind. Sie sind ein bisschen körnig, kratzig. Das ist ja der Zweck des Peelings. Mhm. Am besten man schaut auf die Inhaltsliste. Da ist das natürlich etwas verklausuliert geschrieben auf dieses Mikroplastik.
Was könnte das zum Beispiel sein? Wie würde das beziffert sein?
Das sind Polypropylen oder Polyethylen. Das ist kein Teufelszeug. Das haben wir auch in der Plastikverpackung. Aber es ist eben klein und es geht nach 30 Sekunden auf der Haut dann in das Abwasser. Und für diesen kleinen Nutzen, diese 30 Sekunden Benutzung, haben wir es dann die nächsten 500 Jahre im Boden. Und da ist halt eine Kosten-Nutzen-Analyse gefragt. Wie viel nutzt es uns? Und wie viel Schaden richten wir damit an? Und gerade bei diesen Kosmetikas oder auch Make-ups, die auch so Glitzerzeug enthalten, was dann auch in die Dusche geht beim nächsten Duschen, das ist eigentlich ein Nutzen, der uns nur sehr, sehr kurz glücklich macht und trotzdem enorme Umweltschäden anrichten kann.
SWR3 mit dem Umweltforscher Andreas Köhler heute Vormittag. So, ganz kurzer Tipp noch für unseren Umweltforscher Andreas Köhler bei uns. Ihr Institut sucht ja natürlich, und Sie haben auch aufgerufen, die SWR3-Hörer Ihnen zu helfen, nach Möglichkeiten, weniger Plastik zu produzieren. Jetzt hatten wir ja die Mikroplastiken, da hatten wir es gerade in Peeling-Cremes zum Beispiel. Karin Jostock per WhatsApp gerade, Peeling funktioniert auch mit Zucker und Olivenöl. Wie klingt das für Sie?
Ja, es gibt natürlich genau für diese Funktion im Peeling ganz viele Alternativen. Also man kann auch diese Peeling-Körnchen aus Nussschalen machen oder aus Fasern, aus bioabbaubaren Fasern. Da hängt es wirklich an den Konsumenten und Konsumenten im Supermarkt einfach bewusst einzukaufen und die bioabbaubare Alternative zu wählen. Da brauchen wir kein Plastikpeeling.
Es geht kein Weg daran vorbei. Wir alle müssen weniger Plastik verwenden. Andreas Köhler, Umweltforscher aus Freiburg, war heute Vormittag bei uns. Zum Abschluss, Herr Köhler, nochmal drei Dinge, denn der Wille ist ja da. Auch bei den SWR3-Hörern. Drei konkrete Dinge, die jeder von uns gleich heute Nachmittag anfangen kann.
Also ich denke, als erstes können wir auf bestimmte Kunststoffe leicht verzichten, die uns nur einen ganz kurzen Nutzen bringen. Zum Beispiel Einwegtüten oder Glitzerkosmetik. Peeling-Cremes mit Mikropartikeln darin. Das sind Dinge, auf die wir relativ leicht verzichten können, ohne großen Komfortverlust. Es gibt es natürlich auch Dinge, wo es wesentlich schwieriger ist und tatsächlich auch weniger Alternativen existieren, wie zum Beispiel Autoreifen. Bei Autoreifen gibt es Abrieb, der dann in der Umwelt landet. Und das ist eigentlich die Top 1 Mikroplastikquelle für die Umwelt. Ja. Jeder Deutsche emittiert pro Jahr ungefähr 1¼ Kilogramm Mikroplastik aus Reifenabrieb. Darauf können wir eigentlich nur verzichten, wenn wir weniger Auto fahren.
Richtig. Gibt es keine wirkliche materielle Alternative im Augenblick, oder? Jetzt haben wir 100 Jahre gebraucht, um diese Autoreifen zu entwickeln.
Genau.
Da kommen wir nicht so schnell von weg.
Und was können wir noch tun? Also ich denke, viele Kunststoffmaterialien gelangen in die Umwelt an Stellen, wo wir es gar nicht sehen, wo wir nur indirekten Einfluss darauf haben. Zum Beispiel bei der Produktion von landwirtschaftlichen Gütern oder auch von Industrieprodukten. Und bei letzteren zumindest könnten wir leicht darauf verzichten oder die Menge reduzieren, wenn wir die Produkte einfach länger verwenden. Textilien zum Beispiel nicht gleich wegwerfen, sondern länger verwenden. Und damit haben wir einen sehr guten Beitrag geleistet.
Unser Gespräch von heute Vormittag mit all den Tipps und auch Hintergründen zum Plastik in der ganzen Welt auch noch einmal nachhören auf swr3.de und dort stehen Sie dann gleich auch noch mal eine Stunde lang im Chat zur Verfügung. Alle diejenigen, die Fragen haben an den Umweltforscher Andreas Köhler, swr3.de, dort eine Stunde gleich noch ab kurz nach 12 bis 13 Uhr auf swr3.de in unserem Chat. Dann Dankeschön.
Ja, bitteschön. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
Jawohl. Für all die Anstöße, die Sie gegeben haben. Und der eine oder andere, der wird sich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mühe geben, weniger Plastik zu verwenden oder Alternativen zu finden. Das war der Vormittag. Mein Name ist Christian Thies. Dankeschön fürs Zuhören und einen schönen Dienstag.